Zeit, wie ich vorhin belauscht habe. Von daher bin ich mal gespannt, wie diskussionsfreudig das Ganze jetzt angegangen wird. Ja, Sie wissen Bescheid, wir haben zwei Entwürfe für Modulverlautbarung des IDW vorliegen. Beide betreffen IFRS 3 und sollen perspektivisch den RSHFA 50 ergänzen. Den kennen Sie ja auch schon aus Ihrer Befassung im Januar, da ging es um eine Fragestellung zum IFRS 9. Heute, wie gesagt, um zwei Fragestellungen zu IFRS 3, beziehungsweise auch zu Sachverhalten, die in IFRS 3 nicht geregelt sind. Anzumerken ist, dass die Kommentierungsfrist noch bis nächsten Montag läuft. Das heißt, sollten Sie Interesse an einer Kommentierung haben, dann müssten wir es diese Woche dann noch irgendwie zu Papier bringen. Und das, wie soll man sagen, schauen wir dann mal am Ende der Besprechung, ob dafür ein Bedarf besteht. Ich würde dann mal direkt zur ersten Stellungnahme oder zum ersten Entwurf übergehen. In dem geht es um Unternehmenszusammenschlüsse unter Verwendung einer neu gegründeten Gesellschaft bzw. einer Mantel- oder Vorratsgesellschaft ohne Geschäftsbetrieb Betrieb im Sinne von IFRS 3. Dabei werden zwei Fälle dargestellt. In beiden Fällen ist es so, dass es die Unternehmen X und Y gibt, die jeweils ein Tochterunternehmen, das Unternehmen T1 bzw. T2 halten. In Fall B wird da eine Newco von den beiden Unternehmen X und Y neu gegründet und zwischengeschaltet. Und Fall A hat noch eine gewisse Variation dahingehend, dass da ein zusätzlicher Dritter, das heißt ein Venture-Kapital-Unternehmen, V mit partizipiert, und zwar über eine verwässernde Kapitalerhöhung. In beiden Fällen, also A und B, ist fraglich, ob die Newco trotz der Ausgabe von Eigenkapitalanteilen für den Erwerb der Anteile an den Unternehmen T1 und T2 in ihrem Abschluss als Erwerber identifiziert werden darf. In Fall A kommt das IDW zu dem Ergebnis, dass auf Ebene der Gesellschafter die Newco das Venture-Kapitalunternehmen also das Venture-Kapital-Unternehmen V der Erwerber im Sinne von IFRS 3 ist und dementsprechend sind von V die Vermögensgegenstände und Schulden, die T1 und T2 mitbringen, zum Fair Value zu bilanzieren. Auf Ebene der Newco selber ist die Newco auch als Erwerber zu identifizieren und da ist es dann so, dass die erworbenen Vermögenswerte und Schulden von T1 und T2 von der Newco auch wiederum im Sinne der Erwerbsmethode nach IFRS 3 zu bilanzieren sind, das heißt auch wieder zum Fair Value. Das zu Fall A. Und bei Fall B ist es so, dass auf Ebene der Gesellschafter das Unternehmen X der Erwerber ist. Dementsprechend werden die Vermögensgegenstände, die über das Unternehmen Y eigentlich eingebracht wurden, durch von X zum Fair Value zu bilanzieren sein. Die eigenen Vermögensgegenstände und Schulden, die eingebracht wurden, also die bei T1 sozusagen sich befanden, diesen jedoch zum Buchwert fortzuführen. Auf Ebene der Newco wird T1 als Erwerber identifiziert, da das Unternehmen T1 zu Unternehmen X gehört und dieses halt mit 52% die Mehrheit der Anteile hält. Und dementsprechend sind auch die Buchwerte von T1 fortzuführen, aber T2 und die dortig gelagerten Buchwerte bzw. Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Fair Value zu bilanzieren. Das ist die Einschätzung des IDW. Wie gesagt, es ist ein relativ klare Fallkonstellation hier aufgebaut worden in beiden Fällen. Das heißt, sobald da andere Variationen eintreten, sind die Aussagen natürlich nicht mehr zwingend gültig, sondern hier ist die Würdigung des IDW auf diese klaren Sachverhalte beschränkt. Meine Frage an Sie, ob Sie die Einschätzung und die Würdigung des IDW teilen oder ob Sie andere Einschätzungen sind.
Also inhaltlich bin ich dabei. Zum Fall B habe ich zwei eigentlich eher formale Anmerkungen. Das ist ja die Frage, ob es wird entschieden, wer jetzt Erwerber ist, ja, nein. Da habe ich mir mal gesagt, vorbehaltlich natürlich weiterer vertraglicher Konstellationen, also wenn da irgendwas im Hintergrund wäre. Ist aber nicht so ganz tragisch. Ich hänge immer an diesem Begriff Buchwerte. Das ist bei dem zweiten Fall ein bisschen deutlicher. Da wird nämlich gesagt, Buchwerte aus dem Konzernabschluss, aus dem alten Konzernabschluss. Das könnte ich mir hier auch vorstellen, dass man sagt, mit den Buchwerten aus dem Konzernabschluss von X fortgeführt. Mhm. Sonst ist man gedanklich schnell bei den Buchwerten des Tochterunternehmens selber, was hier natürlich nicht gemeint ist. Ne? Mhm. Aber das ist eine Frage, ob wir dazu überhaupt was schreiben. Also das wäre für mich, jetzt wären keine Punkte, weswegen ich dann Comment schreiben würde.
Also es wären ja Präzisierungen, jetzt keine grundsätzliche Kritik.
Ich bin zwar eigentlich nicht stimmberechtigt, aber ich melde mich trotzdem zur Stimme, zu Wort. Ich glaube, inhaltlich ist das unfallfrei, würde ich auch so sehen. Die Frage, die bei mir relativ schnell hochkam, ist, warum jetzt eine Modulverlautbarung zu diesem Thema? Eingedenk der Tatsache, dass der IASB ja das Common Control Projekt angestoßen hat und mit Verb folgt, wo ich mir die Frage stelle, gibt es irgendwie einen Burning Need, dass jetzt zu diesem Zeitpunkt diese Verlautbarung raus sein muss? Also gibt es eine bestehende IDW-Verlautbarung, die nicht mehr zeitgemäß ist, die überarbeitet ist? Oder gibt es irgendeinen konkreten Anlass, warum man sich jetzt hier positionieren muss? Warum brauchen wir diese beiden Modulverlautbarungen, wenn ich absehen kann, im Grunde genommen, dass ich, wenn der IASB sich geäußert hat, die sowieso wieder angucken muss?
Vielleicht ein Satz dazu, zumindest bei der Modulverlautbarung M2 ist es zumindest so, dass da argumentiert wird, dass es infolge der Aktualisierung des Abschnitts zur konzerninternen Umstrukturierung der IDW-Stellungnahme RSHFA2 zu dieser Befassung im zuständigen IDW-Arbeitskreis kam und dass das ein praktisches Ergebnis aus den Diskussionen ist. Das ist bezüglich M1 nicht explizit so benannt, aber möglicherweise hat das einen ähnlichen Hintergrund, sodass das halt auch in diesem Kontext diskutiert wurde. Ich gebe Ihnen natürlich recht, vor dem Hintergrund der IASB-Befassung könnte man sicherlich auch noch einen Moment warten, um die Richtungsentscheidungen dort vielleicht auch noch besser abzuwarten zu können.
Das wäre so ein Punkt. Ich würde Herrn Kirsch zustimmen, also ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie eine mehrseitige Befassung rechtfertigt, aber ich glaube, wenn man Herrn Stiebi im Zweifelsfall nur einen Satz mitgibt und sagt, wir haben zwei redaktionelle kleinere Anmerkungen, die einfach die Ratio, insbesondere bei M2 oder beim zweiten Fall, noch etwas runder machen würde und haben darüber hinaus die Bitte oder die Anregung, einfach nochmal zu überlegen, ob eine Veröffentlichung zu diesem Zeitpunkt angesichts des Projektfortschritts beim IASB zu demselben Thema ratsam ist.
Ich war bei der HFA-Sitzung nicht da, weil wir hier eine Fachausschusssitzung hatten, deswegen habe ich die Diskussion nicht mitbekommen. Und den Reim, den ich mir aufmachen kann, sind vielleicht zwei, weiß ich, wie lange jetzt das IASB an Control arbeitet. Ich weiß nicht, mit welchem Zeitraum wir rechnen, wann wir da was bekommen. Ja,
also konkret sind die an dem Thema erst, sage ich mal, vielleicht seit 3-4 Monaten wirklich dran. Das war ja lange Zeit on hold und war kein Staff da. Jetzt sind die mittlerweile aber mit ziemlicher Werbe dabei. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist, glaube ich, zweite Jahreshälfte da das Papier.
Also sollte man auf jeden Fall mittlerweile schon auf Halbjahr 1 2019 geschoben.
Ich kann mir nur den Reim. Also wie gesagt, das Vermutung, dass wir natürlich im Moment gerade in Deutschland diese Fälle sehr oft haben. Also man schaut sich nur im DAX-Konzern um, was da läuft mit Ausstrukturierungen, Umstrukturierungen und IPOs und was da alles gemacht wird. Das ist relativ oft, vielleicht war das der Hintergrund, dass eben halt die Kollegen, die da im Arbeitskreis sitzen, sagen, da kommt so viel, wir haben die Frage jetzt so oft bekommen. Wir haben die Fälle, weil die sitzen nicht da und sagen, ach, können wir was über, sondern das wird irgendwie aus der Praxis sein. Und sehr wahrscheinlich haben die in der Vergangenheit jetzt gehäuft solche Fragen bekommen. Also, aber Mutmaßung.
Weitere Meinungen?
Auch zu dem Punkt ist wahrscheinlich aber auch nicht aussichtsreich jetzt bei der Reife dieser Papiere. Okay, die sind nicht sehr lang, aber zu sagen, das ist zwar alles ganz schön, aber lass es mal lieber, da kommt aus London was. Ne? Aber
deswegen würde ich es auch nicht als Ratschlag schreiben, sondern einfach, denkt nochmal drüber nach. Ja. Okay, ich glaube, Sie haben Ihren Ruf erfolgreich verteidigt.
Ja, wäre die Frage, ob wir auf M2 überhaupt noch eingehen wollen oder ob Sie an der Stelle schon sagen können, da hatten Sie jetzt auch keine Störgefühle dabei. dann. Ich soll mal sagen, ich bin zeitlos unterwegs. Ich glaube, wir liegen noch im grünen Bereich. Nein, also wie gesagt, wenn es da ihrerseits keine Anmerkung zu gibt, weil auch da ist der Fall ja so, dass es relativ klar beschrieben ist, unter welchen Voraussetzungen diese Würdigung überhaupt nur in Frage kommt, sodass das ja halt auch, glaube ich, für alle nachvollziehbar ist und in anderen Situationen im Zweifelsfall anders zu bescheiden wäre. Aber dann würden wir sozusagen auf dem etwas inoffizielleren Wege den Kontakt mit dem IDW herstellen und die Anmerkung dementsprechend übermitteln. Das ist ja streng genommen nach der Kommentierungsfrist, aber wir sind für morgen Vormittag zum Telefonat verabredet, von daher werde ich das an der Stelle dann unterbringen können.
Dann machen wir das so. Ganz herzlichen Dank.
Sehr gern.
Ja. Und dann kommen wir damit ans Ende der 67. Sitzung. Vielen Dank.